Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im Iran herrscht die schlimmste Dürre seit 50 Jahren. Vielleicht habt ihr das auch in den Nachrichten gelesen, liebe Gemeinde. Flüsse und Stauseen sind dort komplett ausgetrocknet und es gibt sogar schon Gedankenspiele. Wenn das so weitergeht, dann muss komplett Teheran evakuiert werden, weil es nicht mehr mit Wasser versorgt werden kann. Wassermangel ist schlimm. Im Iran und leider auch anderswo leiden Menschen unter Dürre. Ohne Wasser kann man nur wenige Tage überleben. In der Negev-Wüste im Süden Israels, da herrscht fast immer Dürre. Da gibt es riesige Wadis, das sind so ausgetrocknete Flusstäler, die kann man dort bestaunen. Wandern gehen kann man nur, wenn man ausreichend Wasser mitnimmt, weil es überall so trocken ist. Und wer mit dem Auto durch den Negev fährt, dann wundert sich vielleicht, warum immer mal wieder die Straße unterbrochen ist. Man kann gar nicht normal geradeaus weiterfahren, sondern man muss eine Umleitungsstrecke gehen, die neben der eigentlichen Straße gebaut wurde. Also da heißt es dann rechts runter, weil da, wo eigentlich die Straße hingehört, ist nichts mehr. Rechts runter eine Umleitungsstrecke fahren, ein Behelfsweg. Ein paar hundert Meter weiter geht es dann wieder hoch auf die normale Straße. Erklärung: die eigentliche Straße wurde weggespült von gewaltigen Wassermassen, was man sich gar nicht vorstellen kann, mitten in der Wüste. Aber wenn es im Negev Wasser gibt, dann richtig viel auf einmal. Dann füllen sich die sonst ausgetrockneten Wadis in kürzester Zeit. Wahre Sturzfluten wälzen sich dann zum Toten Meer hinunter und reißen alles weg, was sich ihnen in den Weg stellt. Und sogar auch Straßen sind dann einfach mal weg. Und danach, immer wenn es solche Sturzfluten gab, da müssen erstmal behelfsmäßige Umleitungen gebaut werden, bis die Straße dann wieder erneuert werden kann, da wo sie eigentlich hingehört. Im Januar 2009 war ich am Toten Meer und habe diese unvorstellbaren Mengen an Wasser gesehen. Also ich war mehrmals dort, meistens war es trocken, aber im Januar 2009, da kam gerade so eine Sturzflut auf einmal aus der Wüste angefangen. Und übrigens, in der Wüste ertrinken mehr Menschen als verdursten, weil sie die Macht dieses plötzlichen Wassers unterschätzen und in einem scheinbar trockenen Wadi übernachten und dann kommt's auf einmal. Dürrezeiten gibt's aber nicht nur in der Wüste, nicht nur im Iran, sondern auch in unserer Seele, wenn der Lebensmut weg ist. Wenn wir mit der Situation nicht zurechtkommen, in der wir gerade leben, oder wenn wir in einem Konflikt stecken, der uns die Lebensfreude raubt, wenn wir uns ungesehen fühlen oder benachteiligt oder ungerecht behandelt, oder wenn eine Krankheit es der Hoffnung schwer macht. Heute am Ewigkeitssonntag ist natürlich vor allem auch die Rede von der Trauer, die unsere Seele regelrecht austrocknen kann. Und jede Kerze auf dem Altar erinnert uns schmerzlich an einen Menschen, der fehlt. Und wir haben ja auch gerade gesungen, sieh unser dürres Land. Unser dürres Land und auch unsere dürre Seele. Eben Dürre, die weniger mit Wassermangel zu tun hat. Manchmal ist sogar mehr als genug Wasser vorhanden, manchmal sogar in der Luft, nämlich als Nebel. Deswegen habe ich auf das Liedblatt vorne drauf ein Bild von dem Christuspavillon im Nebel abgedruckt. Die trübe Stimmung von manchen von euch spiegelt das vielleicht wieder, so jetzt gegen Ende des Kirchenjahrs. Also Wasser befindet sich in kleinen Tröpfchen sogar in der Luft. Aber eben Wasser, das nicht mehr unseren Durst nach erfülltem Leben stillt, sondern manches Wasser erinnert eher an Tränen, von denen so viele geweint werden. Was also im 126. Psalm beschrieben wird, wir haben ihn zum Eingang gebetet, ist top aktuell. Da geht's nämlich gleichermaßen um vertrocknete Bäche des Südlands. Und im Hebräischen steht hier im Psalm 126 der echte Name des Südlands. Da steht nämlich wörtlich Negev. Also die vertrockneten Bäche, die uns an die Dürrekatastrophen weltweit und in unserer Seele erinnern, und da kommen auch die Tränen vor, mit denen gesät wird. Aber hier ist eben auch die Rede von Hoffnung. Und zwar nicht von oberflächlicher Vertröstung, sondern es geht darum, dass Gott eingreift, dass er bereits eingegriffen hat und dass er wieder eingreifen wird. Und an dieser Stelle muss ich was zur Übersetzung sagen. Die Luther-Übersetzung ist wahrscheinlich vielen vertrauter als die neue Genfer Übersetzung, die wir hier abgedruckt haben. In der Luther-Übersetzung heißt es: Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Hier in der neuen Genfer Übersetzung und in den meisten modernen deutschen Übersetzungen, da steht die Vergangenheitsform, also: Als der Herr uns zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Ja, was ist jetzt richtig? Ist es jetzt Vergangenheit oder Zukunft? Und dazu muss man wissen, dass die Zeitstufen im Hebräischen nicht so sehr an Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft interessiert sind, wie wir es vielleicht aus dem Lateinischen kennen, sondern da geht es eher um die Struktur einer Handlung. Also die Frage steht im Vordergrund, ist etwas schon abgeschlossen oder dauert es noch an? Und es kann auch sein, dass etwas in der Vergangenheit noch weitergeht oder dass es in der Zukunft noch weitergeht oder dass es in der Gegenwart im Gegensatz dazu schon abgeschlossen ist und jetzt gerade fertig ist. Diese Fragen werden durch die Zeitform ausgedrückt. Passiert etwas normalerweise oder ist es etwas Besonderes, Einmaliges? Wird etwas erwartet oder befohlen oder geschieht es einfach? Deswegen kann man gar nicht sagen, ob hier die Vergangenheit oder die Zukunft steht, sondern da steht, es ist noch nicht abgeschlossen. Die Befreiung geht immer weiter, egal ob sie schon war oder ob sie jetzt gerade ist oder ob sie erst sein wird. Es ist etwas, was immer weitergeht. Gott bringt Gefangene in die Freiheit. Also beides kann richtig sein, dass Gott die Gefangenen zurückführen wird und dass wir sein werden wie die Träumenden oder dass er sie bereits zurückgeführt hat. Und es ist natürlich beides gleichzeitig gemeint. Das ist der Vorteil des Hebräischen. Manchmal ist es nicht so präzise, aber dafür kann auch die eigentliche Aussage viel stärker in den Vordergrund treten, die wir so mit unserer Zeit gar nicht ausdrücken können. Es fließt die Zeit einfach zusammen. Und das passt ja für heute am Ewigkeitssonntag besonders gut. Denn da denken wir ja gerade dran, dass unsere Zeit, die irgendwann mal angefangen hat und irgendwann wieder aufhören wird, in der Pistellesung haben wir davon gehört, was sein wird, wenn die Zeit aufhört, wenn Gott Himmel und Erde neu macht. Unsere Zeit ist ja umfasst von der Ewigkeit Gottes, umspannt von seiner Ewigkeit, die am Anfang war, am Ende sein wird und auch jetzt schon gleichzeitig da ist. Es ist beides gemeint. Und erst wenn man genauer hinschaut und sich auf unser westliches Denken einlässt, dann versteht man die Abfolge. Nämlich, früher hat Gott sein Volk bereits aus der Gefangenschaft nach Zion zurückgeführt. Und damit ist wohl gemeint, das Ende des babylonischen Exils. Ein ganz unerwartetes Ereignis. Da hätte niemand mit gerechnet. Da hätte gar keiner mehr drauf zu hoffen gewagt. Aber weil Gott so ein Wunder in der Vergangenheit getan hat, bitten wir jetzt in der Gegenwart darum, dass er so etwas wieder tun möge. Und wir erhoffen für die Zukunft, dass aus unseren jetzigen Tränen eine Ernte voller Freude werden wird. Wir haben hier die Abfolge, das lässt sich in der neuen Genfer Übersetzung sogar deutlicher herauslesen als in der Luther Übersetzung. Wir haben hier die Abfolge, Gott hat bereits gehandelt. Wir bitten ihn in unserer gegenwärtigen Dürre um erneutes Eingreifen. Und wir haben deswegen die feste Hoffnung auf eine freudige Ernte in der Zukunft. Und das alles drei fällt jetzt eben zusammen. So wie Gott das babylonische Exil beendet hat, wird er auch jetzt und künftig allen eine neue Heimat geben, die auf ihn trauen. Und daher waren wir wie die Träumenden, als das schon passiert ist. Und wir werden wieder sein wie die Träumenden, wenn es wieder geschehen wird. Und alle Völker haben bereits gesehen, wie Gott zu Israel steht, und sie werden es erneut sehen. Und der Herr hat große Dinge an uns getan, und er wird auch weiterhin große Dinge an uns tun. Deswegen steht hier die Zeitform, die einfach bedeutet, es ist noch nicht abgeschlossen, das geht weiter. Wenn wir also heute am Ewigkeitssonntag trauernd und mit ausgedörrter Seele und mit ungewisser Zukunft, wie das weitergehen soll, hier sind, dann bekommen wir neue Hoffnung. Nicht aus banalen Sprichwörtern wie auf Regen folgt immer Sonnenschein und nicht aus aufmunternd gemeintem Schulterklopfen, da wird schon wieder, sondern wir bekommen neue Hoffnung aus der Erinnerung an das, was Gott schon getan hat und was er deswegen jederzeit wieder tun kann und tun wird. So können wir erstens auf die Geschichte Israels schauen, zum Beispiel auf die Berufung Abrahams. Du wirst in ein neues Land kommen. Und so war es. Wir können schauen auf die Sklaverei in Ägypten, aus der Gott sein Volk wundersam befreit hat. Also auch schon wieder eine Befreiung der Gefangenen. Wir können schauen auf die Katastrophe des babylonischen Exils. Da dachten alle, das ist jetzt für immer. Die jüdische Identität ist jetzt bestimmt ausgelöscht. Der Tempel zerstört, die Leute weggeführt nach Babylon. Aber dann änderten sich die weltpolitischen Machtverhältnisse. Nicht mehr die Babylonier waren die Weltherrscher, sondern der Perserkönig Kyros kam an die Macht und die Juden konnten zurückkehren ins gelobte Land und konnten es wieder aufbauen. Und nicht, dass es danach keine Krisen mehr gab. Wir können nicht gerade sagen, dass mit dem Ende des babylonischen Exils die Krisengeschichte von Israel aufgehört hat. Völlig im Gegenteil, da kamen noch ganz schön viele Tiefpunkte hinterher. Und in einer dieser folgenden Krisen ist dann der 126. Psalm entstanden, wo die Menschen gebetet haben, wende auch jetzt wieder unser Geschick zum Guten. Diese Bitte war erneut notwendig und sie war auch nach Entstehung des Psalms immer wieder notwendig und sie ist heute wieder notwendig und wahrscheinlich wird sie auch noch lange notwendig sein. Wende doch wieder unser Geschick zum Guten, so wie du es schon mal getan hast. Die Bitte ist immer wieder notwendig, aber die Hoffnung ist geblieben. Man muss sich nur wieder daran erinnern, dass die Hoffnung ja da ist. Die Hoffnung, dass Gott aus Tränensaat eine jubelnde, reiche Ernte machen kann. Wir können auf die Geschichte Israels schauen. Wir können zweitens aber auch auf Jesus schauen, auf sein Leiden und auf seinen Tod. Jesus kennt ja unsere Verzweiflung und unsere Trauer. Er weiß es doch, wie es ist, abgelehnt zu werden oder im Streit zugrunde zu gehen oder unter Schmerzen zu leiden. Er kennt sogar den Tod. Alles das, was unsere Seele ausdörren lässt, hat er doch selber durchgemacht. Aber er hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden und alle, die an ihn glauben, werden ebenso das ewige Leben haben wie er. Und wiederum fallen die Zeitstufen zusammen. Jesu Auferstehung war vor 2000 Jahren, aber im Glauben an ihn haben wir jetzt Anteil an seinem Leben und kommt das Reich Gottes schon jetzt, wenn auch stückwerkhaft erst, zu uns. Und in der künftigen Herrlichkeit werden wir ganz bei ihm sein. Es fällt aber zusammen, das Großartige, was da passiert ist und was es uns jetzt bringt und die Hoffnung, die wir einst für immer haben. Und wiederum gilt, nicht, dass es seit der Auferstehung von Jesus kein Leid mehr gibt. Manche von uns haben es schwer, oh ja. Wir müssen uns immer wieder die Psalmworte zu unserem eigenen Gebet machen. Wende auch jetzt unser Geschick zum Guten. Und schon indem wir das beten, haben wir die Gewissheit, dass es geschehen wird, wie es bereits geschehen ist, weil die Zeit zusammenfällt in Gottes Ewigkeit. Unsere Dürre wird überwunden, wie die Wadis auf einmal strömendes Wasser führen, so viel Wasser, dass es sogar Straßen wegschwemmen kann. Die Dürre zu überwinden, darum geht es. David Ben-Gurion, einer der Gründerväter des modernen Staates Israel, dem lag die riesige Negev-Wüste besonders am Herzen und er liegt auch dort begraben. Und er hat gesagt, im Negev werden sich die Kreativität und der Pioniergeist Israels bewähren müssen. Das hat er gesagt ganz am Anfang der Staatsgründung. Also dann war der neue Staat da. Und was machen wir jetzt daraus? Und gleich hat sich alles auf die Zentren Jerusalem und Tel Aviv gestürzt. Und er hat gesagt, das Land wird dann wirklich und nachhaltig erfolgreich sein, wenn es uns gelingt, etwas mit dem Negev anzufangen, wenn wir uns nicht damit abfinden, dass das halt dürre Wüste bleibt, sondern wenn wir die Dürre überwinden. Der Negev kann dafür ein Zeichen sein. Also immer wieder die Frage, lässt sich die Dürre überwinden? Wird die Wüste fruchtbar werden? Und das ist bis heute die Aufgabe Israels. Weite Teile des Negev sind eben noch Wüste, aber es gibt auch Großstädte wie Beersheba mitten in der Wüste. die Menschen dort haben genug Wasser und da gibt es auch Grün. Das ist schon mal ein Hoffnungszeichen. Und es ist auch Landwirtschaft im Negev möglich. Bis jetzt nur an einzelnen Punkten, aber ein Land, das so innovativ ist wie Israel, kann zeigen, dass die Entwicklung weitergeht, weil die Hoffnung da ist, dass sogar die Dürrewüste fruchtbar werden kann. Und wenn du heute durch diese Kirchentür reingekommen bist und das Gefühl hattest, nur mit Tränen sehen zu können, dann wirst du verstehen, warum ich sage, dass es darum geht, die Dürre zu überwinden, die lähmende Dürre der Hoffnungslosigkeit, die Dürre der Trauer, die Dürre der Niedergeschlagenheit. Lässt sich solche seelische Dürre überwinden? Und wiederum heißt die Antwort ja. Und zwar nicht wegen wird schon wieder, sondern ja, weil Gott eingreift. Weil er die Gefangenen befreit hat, weil Jesus lebt, weil er Großes getan hat und es wieder tun wird. Interessant beim Säen finde ich noch. Wer sät, sieht erstmal nichts davon. Die kleinen Samenkörner verschwinden sofort in der Erde. Also mit Tränen säen, das fühlt sich erstmal so hoffnungslos an. Was ich zu geben habe, die wenigen Samenkörner, sie verschwinden doch und es ist doch nichts mehr da. Wie ein Tropfen Wasser in der Wüste oder eben wie die kleinen Samenkörner, von denen ich dann erstmal nichts mehr sehe, wochenlang, monatelang. Aber sie sind immer noch da, sie sind verborgen im Boden drin und es wird etwas draus, weil Gott wachsen lässt, weil Gott Hoffnung wachsen lässt. Aus seiner Quelle, aus der Quelle des Lebens dürfen wir leben. Auch das haben wir gerade gesungen. Es ist eine Quelle, die in der Wüste des Südlands so viel Wasser hervorsprudeln lassen kann, dass Straßen hinweggespült werden. Das ist die Ewigkeit Gottes, die alle unsere Zeit umspannt. Es spielt für Gottes Möglichkeiten keine Rolle, in welcher Zeit wir gerade da sind. Wie er eingegriffen hat, greift er auch jetzt ein und wird es weiterhin tun. Das ist nicht abgeschlossen. Und so verbindet sich die Erinnerung mit der gegenwärtigen Bitte zu einer strahlenden Zukunft. Und Gott ist da in jeder Zeit. Er umspannt die Zeiten. Er behält alles in der Hand und er schenkt uns eine Ernte voller Jubel. Es war uns, als träumten wir, und wir werden sein wie die Träumenden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.